Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Künstlerin zu Gast, für die ein Spagat nicht nur geistige Beweglichkeit bedeutet, sie hat dieses Kunststück tatsächlich körperlich beherrscht in einem früheren Leben, nämlich als professionelle Tänzerin, als Leiterin dann einer eigenen Kompanie, und bis heute ist Bewegung immer wesentliches Moment in ihrer Arbeit, einer Regisseurin und Choreografin eigener Theaterstücke geblieben. Am bekanntesten ist sie allerdings als Schriftstellerin von zauberhaften und ja auch bewegenden Romanen geworden. Seit bald 30 Jahren rechnet man sie zu den besten deutschen Autorinnen ihrer Generation. Willkommen zu den Zwischentönen, Judith Kuckert.
Guten Tag.
Tänzerin bleibt man sein Leben lang, haben Sie einmal gesagt. Und weiter dann, Tänzer seien Menschen mit einer besonderen Haltung. Was ist das für eine Positur?
Ja, die Positur ist ja, geht ja dann schon wirklich auf das Wort Pose. Ich glaube, Haltung ist auf der einen Seite extrem was Körperliches, wie man mit sich selber umgeht und wie man auch es versteht, auch in der schlimmsten Situation seine Mitte zu halten, würde jetzt vielleicht ein Yoga-Lehrer sagen. Aber es ist natürlich auch eine innere Haltung, und die äußere Haltung hat meiner Meinung nach, und das kommt auch eigentlich so ein bisschen aus dem Schauspiel, hat auch was damit zu tun, dass die äußere Haltung einen Einfluss nimmt auf die innere Haltung. Und da wollte ich jetzt mal auf das Wort Spagat kommen. Also Tanz ist natürlich was ganz anderes als Spagat können. Spagat können ist Akrobatik. Und
jetzt schaue ich ein bisschen demütig. Ich dachte, ja, das gehörte so dazu, dass man das kann. Ja. Immer wenn ich Ballettfilme sehe, können die das.
Ja, ja, aber ich komme ja nicht so richtig vom Ballett. Ich habe zwar Ballett gelernt, aber ich komme im Grunde aus dem modernen Tanz. Und da ist das, was man dort gelernt hat, hat auch was mit einer, ich sage es jetzt mal ganz extrem, auch was mit einer politischen oder mit einer gesellschaftlichen Haltung zu tun, nämlich mit einem Widerstand zum Beispiel gegen das klassische Ballett. Da, wo es wichtig ist, diese Haltung zu haben, die den Oberen der Gesellschaft gefällt.
Dann kommen wir da auf diese Körperlichkeit nochmal zu sprechen, wenn es wirklich darum geht, wie Sie das Tanzen gelernt haben. Ich denke beim Tanzen oft immer, dass es so die Kunstform wohl ist, die so am stärksten an die Zeit gebunden ist, ja. Also für den Künstler, ne? Dass also die Zeit wirklich begrenzt ist, in der man es ausüben kann.
Ja, ja, deswegen, das sagten Sie auch am Anfang, hat man ja auch kaum die Chance, als Tänzerin wirklich über eine längere Zeit bekannt zu sein oder berühmt zu sein, weil also sondern so Mittelwert spätestens ab 35, und das ist jetzt schon ganz wohlwollend gerechnet, spätestens ab 35 müssen sie auch mit ganz vielen Sachen einfach aufhören. Und es macht einen auch wahnsinnig unzufrieden, weil Tanz, selbst wenn es modern ist, hat immer was damit zu tun, dass alles, was man sieht, im Spiegel kontrollierbar ist. Und wenn sie im Spiegel sich angucken, wie wenig geschmeidig sie dann noch sind oder wie kümmerlich das aussieht, und das ist immer eine Drehung weniger oder eine Drehung weniger, eine Souveränität weniger, eine Leichtigkeit weniger. Das ist ziemlich frustrierend. Und wenn man da nicht eine Übersetzung findet in ein anderes Metier, ist das, glaube ich, ganz schwierig.
In diesem Jahr, Frau Kuckert, feiert die Kritik einen neuen Roman von Ihnen. Kein Sturm, nur Wetter. Wir werden uns darüber später auch ausführlich unterhalten. Es ist eine Geschichte, die viel in Berlin spielt, der Stadt, in die Sie selbst in den 1980er Jahren gezogen sind. Sie leben auch immer noch hier. In diesem Herbst erzählen alle Berlinerinnen und Berliner eine und ihre Geschichte vom 9. November 1989, von der Nacht, in der die Mauer fiel. Haben Sie auch eine?
Ja, ich habe ein bisschen traurige Geschichte. Ich habe wie ganz viele meiner Freunde, also auch so wie Katja Lange-Müller oder Uwe Kolbe, die waren dann in dieser Nacht 89 überhaupt gar nicht in Berlin. Uwe Kolbe hat es, glaube ich, im Fernsehen in New York gesehen und Katja Lange-Müller war irgendwie in einer Provinz, in der westdeutschen Provinz auf einer Lesung. Und ich es ist wirklich lächerlich, ich war in Baden-Baden. Und weil ich da meinen ersten Roman geschrieben habe, um irgendwie so einen Rückzugsort zu haben, weil Berlin das Leben zu anspruchsvoll war, um wirklich ernsthaft am Schreibtisch zu bleiben. Ich war in Baden-Baden und habe das im Radio gehört. Hatte auch gar keinen Fernseher und bin dann, damals gab es ja noch Telefonzellen, bin dann in die Telefonzelle gegangen und habe Freunde in Berlin angerufen, habe gefragt, ob das stimmt, dass das jetzt passiert ist. Etwas, worauf ich eigentlich immer gewartet habe und dachte, ich würde es nie erleben. Und es war passiert und dann bin ich in die einzige bisschen Szene-Kneipe in Baden-Baden gegangen und habe gesagt, so, die Mauer ist weg und hat es mir keiner geglaubt. Und was noch schlimmer war, es hat niemanden interessiert.
Nein, wirklich?
Ja, es hat niemanden interessiert.
Mit der DDR verbindet sie einiges.
Ja, eigentlich eine ganz lange persönliche Geschichte. Ich wollte eine Zeit lang mal in der DDR leben. Das hat aber sicherlich was damit zu tun, dass in der DDR viele Dinge noch existiert haben, die in meiner Kindheit existiert haben. Angefangen vom Geruch. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Es roch so ähnlich wie im Ruhrgebiet. Die Klamotten, diese seltsame Herzlichkeit der Leute, das Nicht-Reich-Sein und trotzdem zusammengehören oder gerade deswegen zusammengehören, das hat mich da extrem an meine Kindheit erinnert. Und dann habe ich eine Zeit lang auch in den 80er Jahren, also 85, ein Stipendium gehabt für die Palucca-Schule. Das ist diese Schule für modernen Tanz in Dresden von Gret Palucca gewesen. Habe ich wegen Pina Bausch bekommen und hatte dann einfach die Gelegenheit, einen ganzen Sommer in der DDR zu sein, ohne jeden Abend wieder ausreisen zu müssen.
Und wie war das dann, wieder dorthin zu fahren oder einfach so fahren zu können dann in den nächsten Jahren?
Ja, das ist komisch. Es sind viele Freundschaften, die, glaube ich, aufgrund der Mauer existiert haben, weil ich natürlich was Interessantes hatte, wenn ich aus dem Westen kam und von der Schule von Pina Bausch kam und dann Kontakt hatte zu der einzigen freien Theatergruppe in Ost-Berlin, Zinnober damals, war das natürlich, hatte ich so einen Exotenbonus und der fiel dann eigentlich, der fiel weg. Als die Mauer fiel, fiel auch mein Exotenbonus weg. Und es gab was ganz Komisches. Es ist ja Deutsch, man spricht ja Deutsch auf beiden Seiten der Mauer. Und dieses Deutschsprechen wurde plötzlich auch zu einer Grenze, weil man gemerkt hat, ganz extrem, man hat die Wörter anders gelebt, die man dort sprach.
Sie haben immer wieder Essays oder Zeitungsartikel auch über Berlin geschrieben, wie die Stadt sich entwickelt hat. Wie blicken Sie denn heute so auf jenes alte Berlin zurück, so vor 1989? Es wird ja oft melancholisch jetzt so als Biotop beschrieben, also ganz spezieller Raum von Freiheit und Möglichkeiten. War das auch für Sie so damals, diese Zeit?
Ja, ich erinnere mich da an so ein Wort von, oder einen Ausdruck von Bodo Moshäuser, Freaktown. Oder Leonard Cohen, Take Your Tiny Little Berlin. Also dieses komische, es stimmt, es war ein Biotop, es war eine Käseglocke. Aber ich glaube, dass das für mich ziemlich glücklich zusammenfiel mit der Generation, aus der ich komme, und dieser Lebensmöglichkeit. Ich hätte wahrscheinlich meinen Weg ohne diesen Jahrgang, also das ist also immer um die 60er herum, die Jahrgänge, und ohne dieses Berlin so nicht machen können.
Da bin ich sicher. Los ging es jedenfalls bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Sie sagten schon, in Schwelm, einer Kreisstadt in der Nähe von Dortmund. Und von einer kleinen Stadt hören wir jetzt auch in Ihrem ersten Musikwunsch für diese Zwischentöne, wenn Franz Josef Degenhardt von einem deutschen Sonntag singt. So heißt das Lied. Warum haben Sie es ausgesucht?
Naja, Franz Josef Degenhardt kommt auch aus Schwelm. Franz Josef Degenhardt ist ein sehr ungeliebter Gast in dieser kleinen Stadt immer gewesen. Ich halte ihn für einen ganz großen Dichter. Und er war einer der besten Freunde meines Vaters. Die sind zusammen in der katholischen Arbeiterjugend, haben sie ihre Fahrradkarrieren gemacht.
Ja,
haben sie ihre Fahrradkarrieren gemacht. Und sind aber dann politisch ganz weit auseinander gegangen, aber diese Freundschaft hat diesen politischen Gap trotzdem immer ausgehalten.
Sonntags in der kleinen Stadt, sonntags in der kleinen Stadt. Wenn die Spinne Langeweile Fäden spinnt und ohne Eile giftig grau die Wand durchkriecht, wenn's blank und frisch gebadet riecht, dann bringt mich keiner auf die Straße und aus Angst und Ärger lasse ich mein rotes Barthaar stehen und lass den Tag vorübergehen. Hock am Fenster, lese meine Zeitung, decke Bein mit Beine, sehe und rieche nebenbei das ganze Sonntag sein allein. Bam, ba, bam, 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 ba, bam, 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 ba, bam, 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 bam. Da treten sie zum Kirchgang an, Familienleid, Tiere voran. Hütchen, Schüchen, Täschchen passen, ihre Männer unterfassen, die sie heimlich vorwärts schieben.
Franz Josef Degenhardt, Deutscher Sonntag. Für unseren heutigen Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk haben wir dieses Lied gespielt für die Schriftstellerin Judith Kuckert. 1959 sind Sie in der kleinen Stadt Schwelm am Rande des Ruhrgebiets auf die Welt gekommen, Frau Kuckert. Wie sind Sie denn da aufgewachsen?
Also aufgewachsen bin ich schon auch ein bisschen mit Degenhardt im Ohr und auch mit anderen Liedern als nur mit den Schmuddelkindern. Und das war, naja, es war eine Zeit, in der sich die 50er Jahre eigentlich ziemlich gut gehalten haben. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut mit dem Degenhardt, nämlich mit diesem, wenn die Spinne Langeweile giftig grau die Wand drauf kriecht. Und eigentlich bin ich aufgewachsen, wie man so aufwächst, wenn man versucht, sehr früh schon aus so einem Zusammenhang zu kommen, für den man für immer bestimmt zu sein scheint. Und da war eine der wichtigen Sachen eben das Kinderballett.
Genau, wann kam denn das Tanzen in Ihr Leben? Also schon als, naja, kleines Mädchen.
Ja, also ich bin eine von denen, die früher ins Ballett gekommen sind, als in die Schule. Also ich bin mit 5 ins Ballett gekommen und mit 7,5 oder 8 in die Schule, weil ich ein ziemlicher Spätentwickler war. Und die haben damals, und das passt eigentlich auch ganz gut zur Herkunft, wenn Sie so fragen, es gab noch gar keine richtige Ballettschule, sondern das war so ein Hinterzimmer von so einer verrauchten Kneipe, durch die musste man immer durch und da saßen die Männer um 5 und stanken schon nach Bier. Und wir kleinen Ballettmäuse sind so durch diese Kneipe gelaufen und ins Hinterzimmer. Und da haben wir uns an den Paneelen der Wanddekoration festgehalten, weil wir keine Stange hatten.
Ich schaue ja, ehrlich gesprochen, immer so gerne Tanzfilme, so wie Billy Elliot oder The Black Swan. Und da geht es natürlich immer um das klassische Ballett, den Traum des kleinen Jungen, des kleinen Mädchens, auf der großen Bühne zu stehen, ein neuer Nourrier zu werden. Und der Weg dahin ist natürlich steinig. Wie nur was, hatten Sie auch solche Kinderträume?
Ja, ich glaube, aber ich hatte jetzt nicht den Traum, irgendwie in roten Schuhen und im Tütü über die Bühne zu schweben. Ich glaube, bei mir war das eher so ein Traum, weil ich ja ein Mädchen war, gab es nicht die Möglichkeit, Fußball zu spielen und über Fußball so eine Karriere zu machen, dass man aus den kleinen Verhältnissen rauskam. Ich habe halt dann hab gedacht, naja, auf Spitzen kommt man, auf den Spitzenschuhen kommt man vielleicht auch schneller aus diesen Verhältnissen raus. Also es war eher so ein Versuch, meine Herkunft ein bisschen hinter mir zu lassen, als eine große Ballerina zu werden.
Und dann gab es aber eine ganz mutige Teenager-Aktion. Mit 14 sind Sie nach Wuppertal gefahren. Zu wem denn, Frau Kuckert?
Naja, nicht zu Friedrich Engels, ne? Also ich bin dann, nach Wuppertal gefahren. Eigentlich hätte ich zu meinem Zahnspangendoktor fahren müssen, bin ich auch, und wusste aber durch irgendeinen Zufall, dass es bei Pina Bausch eine Audition gibt. Und dann hatte ich meine Zahnspange im Mund, aber hatte auch mein provinzielles Balletttrikot, hellblau unten mit kleinem Röckchen dran, im Gepäck. Und bin am Opernhaus bin ich rein und habe nach der Audition gefragt. Da kam ich auch noch ganz gut durch. Stand irgendwann sogar im Ballettsaal und habe zwischen all diesen Leuten, die wirklich dann schon 5, 6 bis 10 Jahre älter, ja bestimmt auch 10 Jahre älter waren als ich, gestanden, die alle ziemlich cool aussahen. Und ich stand da halt mit meinem kleinen Provinztrikot. Aber so groß wie die anderen, das war mein Vorteil. Also ich dachte, das fällt ja jetzt nicht so sehr auf. Und dann kam Pina Bausch rein, damals und wie immer mit Zigarette. Und die die Vorhänge in diesem Raum waren wirklich auch ganz gelb verraucht, weil es eigentlich kein Problem war, in diesem Ballettsaal auch zu rauchen. Kam rein, guckte uns alle an und ihr Blick blieb bei mir. Und dann kam sie auf mich zu. Ich weiß nicht, ob ich rot geworden bin, bin ich aber wahrscheinlich. Und dann sagte sie, wie heißt du denn? Dann habe ich gesagt, Judith. Und dann sagte sie, wie alt bist du denn? Dann habe ich gesagt, 18. Und dann hat sie gelacht, hat, ich glaube, sie hat dann irgendwie sogar die Zigarette hinter den Rücken genommen, hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, dann komm mal wieder, wenn du 18 bist. Du darfst jetzt bleiben, aber, und sie küsste mich auf die Stirn, komm wieder, wenn du 18 bist.
Mein Pina Bausch, und damals war sie berühmt und sie wurde zu einer Legende. Noch zu Lebzeiten, 2008 ist sie gestorben. Ja, die Frau, die man nie ohne Zigarette in der Hand sah. Wie kam sie denn aber, Frau Kuckert, überhaupt auf die Idee, zu ihr zu fahren?
Weil ich im Winter noch, das war im Frühjahr das Vortanzen, im Winter noch ein Kindermärchen gesehen, weil es so irgendwie so üblich war, mit dem im Bus dann da nach Wuppertal zu fahren und sich irgend so ein Märchen anzugucken. Ich glaube, das war Aladdin und die Wunderlampe. Und habe schon gemerkt, naja, aus den Schuhen bin ich jetzt rausgewachsen. Und dann habe ich im Frühjahr mit dem gleichen Theaterring das erste Stück von Pina Bausch gesehen. Und das war so eine solche Sensation im wahrsten Sinne des Wortes für mich, kleines Mädchen, dass ich gedacht habe, die Welt geht unter. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja grandios. Und ich habe mir damals sehr viele Feinde gemacht mit den Kindern, die da noch waren. Die fanden das alle ganz beschissen und langweilig. Und ich fand das ganz großartig. Und im Grunde hat das so, ich glaube, viel zu früh irgendwelche Türen für mich aufgemacht, durch die ich dann noch.
Also so eine Tänzerin wollten Sie werden. Sie haben sich dann aber später, als Sie 18 waren, nicht mehr dort bei Pina Bausch beworben. Warum eigentlich nicht?
Oh, das ist ziemlich persönlich, warum ich das dann nicht mehr gemacht habe. Das ist nicht so, nur so eine schöne Anekdote. Das ist einfach, weil ich wusste mittlerweile auch über Tänzer, die dort bei ihr arbeiteten, dass man so viel in diesen Improvisationen von sich zeigen muss. Also, dass wirklich Sachen gefragt werden wie, sag mal, wie ist denn das, wenn du weinst? Gedacht habe, nee, A, geht das niemandem was an, wie das ist, wenn ich weine, und B, will ich das auch gar nicht auf der Bühne sehen. Also Sie können sagen Angst, Sie können es aber auch, man kann, glaube ich, das auch Selbstschutz nennen oder
sich dann so zu öffnen, wie Pina das dann verlangt
genau,
hat. Ne?
Genau.
Also Sie haben dann an der Folkwangschule in Essen Ihre Tanzausbildung absolviert. Was hatten Sie da vor? Also was für eine Tänzerin wollten Sie werden? Ja, so im Sinne von Pina Bausch?
Im Sinne von Pina Bausch, einmal vielleicht wegen der Art, wie sie in ihren Stücken erzählt hat und was sie erzählt hat. Damals ganz stark noch so Sachen mit so Geschlechterkonflikten und so. Aber ich wollte auch genau erfahren, wie sich das anfühlt, diese Bewegungen zu machen, weil das war ein Bewegungsstil, der war völlig anders als der Ballettunterricht im Hinterzimmer in Schwelm. Das waren wirklich Bewegungen, die, wenn ich sie gesehen habe, die mich so infiziert haben, dass ich genau wissen wollte, wie die gehen und wie sie sich dann innerlich anfühlen, wenn ich sie mache.
Eine dann ebenfalls für den Tanz wichtige Persönlichkeit war Johann Kresnik. Bei ihm haben Sie in Heidelberg gearbeitet. Und wir machen jetzt mal einen Sprung zu Ihrer eigenen Kompanie, Judith Kuckert, die Sie nämlich 1986 in Berlin gegründet haben. Skoronell hieß die. Was war das für eine Truppe?
Na, die hat der harte Kern von Skoronell war schon ein Jahr früher zusammen. Das war im Grunde ein Frauenkollektiv. Wir waren 5 Frauen, auch gemischt, also schweizerisch, polnisch, amerikanisch, 2 Deutsche. Und wir haben im Grunde so eine, man würde das heute als Punk-Tanz-Ästhetik vielleicht bezeichnen. Also wir sind auch zum SO36 aufgetreten und mit Ratte im Haar.
Im berühmten Punk-Club.
Richtig, richtig. Und aber es gab auch immer, vielleicht anders als bei meinen Zeitgenossinnen damals, die mehr abstrakte Sachen auch gemacht haben im Tanz, immer das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Und vielleicht hätte ich schon damals drauf kommen können, dass ich eigentlich Geschichten erzählen will. Und jetzt erstmal mit dem Mittel Tanz mich auseinandersetze und vielleicht kommt irgendwann was ganz anderes noch.
Mhm. Aber wie haben Sie denn diese Truppe so am Leben gehalten? Also konnte man denn von den Produktionen, also Sie haben bis 1998, das Coronel gab es richtig lange, 17 eigene große Produktionen realisiert. Ich habe mich gefragt, wie stemmt man denn sowas? Ist das dann freie Szene oder bekam man vielleicht staatliche Förderung? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, es ist beides. Also freie, anfänglich natürlich freie Szene und da musste es 1 bis 2 Stücke, bei uns war das schon nach dem ersten Stück, musste es irgendjemand gegeben haben, der einen gesehen hatte. Also in der DDR hätte man gesagt, der einen gesichtet hat. Das gab es bei uns. Das waren 2 Kritikerinnen, die sehr gut über uns geschrieben haben. Und mit diesen Kritiken und dann sicherlich auch mit dem, das erste Stück haben wir 40 Mal gespielt, mit dieser Häufigkeit, mit der wir aufgetreten sind, gab es die Möglichkeit, dann beim Berliner Senat einen Antrag zu stellen auf Förderung. Das war anfänglich immer nur für eine Produktion und irgendwann gab es, was ganz toll war, eine Optionsförderung. Da hatte man die Gelegenheit, 2 Jahre lang mit einem Ensemble zu arbeiten und musste 2 Stücke im Jahr machen.
Wie haben Sie denn diese Stücke gemacht? Also Sie waren die Chefin der Truppe, Sie waren Mastermind, Sie haben auch die Projekte entworfen, geschrieben, die Produktion?
Ich hatte vielleicht die Grundidee. Und am Anfang habe ich vielleicht noch aus Unsicherheit oder weil ich dachte, dass Theater so funktioniert, ganz stark Sachen reingegeben. Hatte eine visuelle Vorstellung, wie das aussehen soll und auch eine Vorstellung davon, wie das dramaturgisch abzulaufen hat. Und je länger ich mit meinen Leuten zusammengearbeitet habe, umso mehr habe ich gemerkt, die können Sachen viele Sachen viel besser als ich. Und warum schmeißen wir das ganze Material nicht zusammen und machen aufgrund einer Montage, die dann was Zwingendes hat, gemeinsam ein Stück?
Aber Sie waren dann schon die Schrift.
War eine größere Freude.
Aber Sie waren dann doch auch erstmal die Schriftstellerin, ja? Also die das auf dem Papier zu Hause entworfen hat?
Nein. Sie stellen sich jetzt so vor, dass ich da so ein Storyboard mache oder so. Nee, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Es gab Stichwörter oder Assoziationen und das hatte mit Schriftstellersein noch gar nichts zu tun. Also, oder vielleicht auch doch, aber nur von außen gesehen. Für mich selber war das noch gar nicht so.
1998 war dann das Ende und von der Bühne dann zum Schreibtisch und immer wieder zurück. Von diesem Spagat erzählen Sie uns, Judith Kuckert, wenn die Zwischentöne nach den Nachrichten weitergehen. Bis dahin hören wir noch Neil Young mit einem seiner Klassiker, anno 1972. Auch ich habe ihn noch als Kind noch im Radio gehört, Heart of Gold. Ja. Unvergessliche Melodie, das haben Sie sich gewünscht. Warum denn?
Ach, weil wenn ich dieses Lied höre und ich konnte den Text dann auswendig, bevor ich eigentlich richtig Englisch konnte, dann sehe ich immer, und jetzt ist es die Rückblende nach Schwelm, dann sehe ich immer ein Mädchen, dann spielt, wenn während Neil Young im Autoradio spielte, sehe ich ein Mädchen auf dem Rücksitz eines blauen VW Käfers hinten durch das Rückfenster schauen, es regnet, die Regentropfen ziehen da entlang und dieses Kind schaut auf die Autobahn und hofft, dass das Leben noch irgendwas anderes bereithält.
Neil Young, Heart of Gold für Judith Kuckert. In wenigen Minuten hören wir sie wieder. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Schriftstellerin, die Theaterregisseurin und Choreografin Judith Kuckert. Und dieses schöne alte Lied von den Coasters mag sie gern. Three Cool Cats.
Three cool cats. Three cool cats. Parked on the corner in a beat-up car. Dividing up a nickel candy bar. Talking all about how sharp they are. These three cool cats. Three cool chicks. Three cool chicks. I'm walking down the street, I swing in their hips, splitting up a bag of potato chips. And three cool cats did three big flips for three cool chicks. Up popped the first cool cat. He said, man, look at that. Man, do you see what I see?
I want the middle chick.
I want that little chick.
Hey, man.
Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute mit Judith Kuckert zu Gast, Schriftstellerin, Choreografin, Regisseurin. Sie hat sich dieses Lied gewünscht von den Coasters. Three Cool Cats, ganz früher R&B aus den 1950er Jahren. Was liegt Ihnen denn daran?
Naja, da war ich noch nicht geboren und kriege ein bisschen eine Ahnung davon über die Musik, wie die Zeit ausgesehen hat in einem Land, in dem ich in das ganz, ganz spät auch gereist bin und kennengelernt. Ich glaube, ganz viele kennen dieses Lied nicht und kennen auch diese Formation nicht, die da spielt. Kennengelernt habe ich das über eine Sendung, die hat Bob Dylan mal gemacht. Der hat mal eine Mitternachtssendung gehabt, ich glaube, die hieß Night Flight. Und da hat er eine Stunde lang über Musik gesprochen. Und die hatte immer so ein ganz tolles Intro. Da waren immer so 3, 4 schöne Sätze. Eine Frau rasiert sich die Beine auf einem Flachdach. Ihr Telefon klingelt. Das war für mich immer ein Anfang von einer Geschichte. Und er hat das mit seiner wunderbaren Stimme so gesprochen. Und dann sagte eine Frau, willkommen bei ihrem Gastgeber Bob Dylan. Und dann hat er diese Nachtsendung gemacht. Und ich habe mir immer vorgestellt, danach geht er raus und es wird vielleicht schon morgen und er geht ganz allein durch die Straßen aus dem Studio zurück nach Hause. Und das war so eine Existenzform, die ich ganz toll fand. Und da hat er ganz viel Musiken, unter anderem die Coasters, vorgestellt, die ich alle nicht kannte und auf die ich dann neugierig wurde.
Wir waren vorhin bei ihrem ersten Leben als Tänzerin. Mhm. Und dann als Kompaniechefin in Berlin mit eigener Kompanie, Skoronell. Sie haben schon das Profil ein bisschen skizziert, dieser Truppe. Wie muss man sich das vorstellen? Wie gründet man eine eigene Kompanie? Hat man dann ein eigenes Haus? Man muss ja auch dann irgendwie den Leuten ein Gehalt zahlen vielleicht. Oder wie nimmt man was ein? Ich habe gar keine Ahnung.
Gegründet habe ich das zusammen mit zwei Frauen, die ich auf der Palooka-Schule kennengelernt hatte, die aber aus dem Westen waren, ähnlich wie ich, ein Stipendium, die eine von der Krenko-Schule. Und wir haben dann zusammen das erste Stück gestemmt. Es gab ja damals noch die Möglichkeit, irgendwie in so halb illegalen Räumen zu proben. Das haben wir dann auch hingekriegt. Und damals war ich auch irgendwie dreist genug, eine ganz tolle Theatermacherin in Paris anzusprechen. Die hat das Café de la Danse gemacht an der Bastille. Und ich habe sie gefragt, ob man bei ihr nicht, ich meine, da muss man wirklich wahnsinnig jung sein, wenn man sowas macht, ob wir nicht bei ihr die Premiere machen könnten. Dann habe ich 2 Tage vor Weihnachten bei ihr einen Vertrag unterschrieben, dass ich dort die Premiere machen will und musste die im April das Stück fertig haben. Also ich habe mich selber ganz geschickt unter Zeitdruck gesetzt und dann haben wir das auch hingekriegt. Dann sind wir mit einem geliehenen Bus nach Paris gefahren. Nebenan im Théâtre de la Ville tanzte die Kompanie von Pina Bausch. Die kamen dann an ihrem freien Abend als einzige Zuschauer zu unserer Produktion. Aber es war voll, weil die alle da waren. So, und finanziell, ja, das sind so Sachen, über die hat man sich damals noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also wir haben natürlich alle nicht in die Rentenkasse einbezahlt. Da kann man vielleicht hinterher noch was über...
Kann man denn Subventionen vielleicht? Oder ist das dann eine freie Tanzszene, freie Theaterszene?
Kann man. Ne? Muss man aber schon 1, 2 Stücke vorweisen, die gut sind. Und das haben wir hingekriegt. Und dann gab es den Berliner Senat, der dann eine sehr gute Förderung für freie professionelle Gruppen über 2 Jahre ausgeschrieben hat. Und da waren wir drin.
Was war das für eine Ästhetik? War das da sozusagen auch schon der Pina-Bausch-Einfluss, also eine Verbindung zwischen Tanz, Wort, Text, Performance, also so dieses Gesamttheater-Kunstwerk?
Ich glaube, es war von Anfang an, und da hätte ich mich eigentlich schon ertappen müssen, literarischer orientiert. Also es gab von Anfang an Brecht-Gedichte oder Ingeborg Bachmann, Undine geht. Also es gab eine starke Orientierung am Erzählen, was bei Pina Bausch weniger über die Sprache als über die Bewegungsgeschichte läuft. Und ich habe dann irgendwann oder ziemlich bald angefangen, für dieses Tanztheater eigene Texte zu schreiben. Vom Tanzstil her, dadurch, dass die Leute so wahnsinnig gemischt waren, also ich hatte Tänzerin von der Deutschen Oper und hier vom Theater des Westens, vom Stil her hat es, glaube ich, hatten wir so eine seltsame Rigorosität im Tanzen, aber es war nicht jetzt Volkwangsschule oder dass man das hätte ablesen können. Und ich denke auch, dass ich über dieses Schreiben der kleinen Texte irgendwann zum Schreiben von Romanen gekommen bin.
Ich wollte gerade nach dem Übergang fragen. Es war doch eine relativ lange Zeit, 12 Jahre, wenn ich richtig habe, mit 17 Produktionen. Das sind sehr, sehr viele eigentlich. Das heißt, es war ein richtiges professionelles Theater-Tanzleben. Mhm. Und wie kam dann dieser Übergang zustande?
Das ist ein bisschen längere Geschichte, die erzähle ich ganz kurz. Mhm. 1989 hatten wir eine Auftragsproduktion für die Oper Duisburg. Und die Musik waren die einstürzenden Neubauten. Und das weiß man ja, die Musik ist laut. Und meine Tänzerinnen waren ziemlich leise und immer frisch gewaschen. Und die einstürzenden Neubauten waren ziemlich laut und stinkig und kamen 2 Stunden zu spät zur Probe und hatten schon die Bierdose in der Hand.
Und Blixer Bargeld und seine Mannen.
Richtig, richtig. Und Mufti, FM-Einheit. Und ich hab dann gesagt, so, das kann aber irgendwie so nicht weitergehen. Wir müssen auch laut sein, und habe 2 Mikrofone geholt und habe zu den Mädels gesagt, so, sagt mal was. Und die haben nichts gesagt. Und dann haben sie gesagt, sag du uns doch, was wir sagen sollen. Und dann habe ich ganz kurze Texte geschrieben. Es ging also um die Französische Revolution und um Frauen, die aus politischen Gründen morden. Da sieht man so ein bisschen den Grundton von unserem, oder genau, die Gestimmtheit von unserem Tanztheater. Diese Texte haben dann wir auf der Bühne Oper Duisburg bei der Premiere gesagt. Und ich war, langer Rede, kurzer Sinn, musste einspringen für eine Tänzerin, die vor lauter Lampenfieber in Ohnmacht gefallen war, musste ihr Kleid anziehen, Größe 34, da passte ich gar nicht rein, und bin irgendwie 10 Minuten vor der Premiere mit auf die Bühne gesprungen. Es gab eine Stelle, die leise war, und ich tanzte vorne an der Rampe. Und in der ersten Reihe saßen 2 alte Damen, die sagten, tanzen tut sie ja schön, aber hätte sie sich nicht die Beine rasieren können.
Oh nee, oh doch. Gott, das ist ja furchtbar.
Das ist furchtbar, und ich habe gemerkt eigentlich, wie ausgestellt man auf der Bühne ist. Also ich tanzte tapfer mein Stück zu Ende, saß anschließend in der Garderobe, schminkte mich ab, und in der Tür stand eine sehr vornehme Dame in einem Faltenrock und sagte, das war wunderschön. Dann habe ich gedacht, na, geht doch noch als alte Kuh, so richtig tanzen. Da habe ich gesagt, danke. Dann sagte sie, ja, das waren wunderschöne Texte. Wir hatten die geschrieben. Dann habe ich gesagt, ich. Und dann hat sie gesagt, aber Sie sind doch Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe aber auch Abitur. Und dann hat sie gemerkt, dass das Gespräch so ein bisschen schief läuft. Und hat sie gesagt, entschuldigen Sie, mein Name ist Monika Schöller. Ich bin die Inhaberin vom S. Fischer Verlag. Können wir morgen zusammen spazieren gehen?
Das ist ja eine tolle Geschichte, ja. Frau Kuckert. Ja. Die habe ich noch nie gehört.
Das ist klasse. Völlig wie ein Märchen eigentlich. Ne? Tellerwäschergeschichte. Ja. So, und dann bin ich am nächsten Tag mit Frau Schöller spazieren gegangen, und danach hat sie mir einen Vertrag für einen Roman gegeben. Und sie hat gesagt, ich glaube, Sie können schreiben.
1990 erschien der, Die Wahl der Waffen. Mhm. Da geht es um eine Frau, die auf so einer Art manischen Suche nach einem verschwundenen Kindermädchen ist. Und die Kritik damals hat schnell so die Verbindung gezogen zu Judith Kuckert, die hat getanzt oder die tanzt, die tanzt, also wenn es um den Stil und den Rhythmus ging. Als ich den Roman viel später das erste Mal las, dachte ich auch, das ist wieder so eine Autorin, wo man das Gefühl hat, dass sie aus dem Nichts kommt, ja, also die mit einer voll entwickelten Muskulatur, sag ich mal jetzt, da ist und das erste Buch und man sagt, boah, wie geht das? Also wie hat sich das entwickelt? Sie konnten das einfach so?
Ich habe, weiß gar nicht, ich habe damals mir keine Gedanken drüber gemacht, ob ich das kann oder nicht kann. Ich habe meine kleine Reiseschreibmaschine genommen, bin irgendwie da in dieses gewisse Baden-Baden gegangen, in so eine olle Pension, die gerade abgerissen wurde, und habe dann diesen Roman geschrieben. Noch, erinnern Sie sich, damit hat man ja gar nicht Copy and Paste. Man hat dann mit Klebestreifen und mit Tipp-Ex
gearbeitet. Aber hallo, ja.
Und das, wenn ich mir das heute angucke, irgendwo habe ich das noch, das ist wie so ein Kunstwerk, das ist gar kein Text. Das ist ein tolles
Sie
Ding.
Das später mal dem Literaturarchiv Marbach geben.
Ja, wenn ich es noch finde.
Die freuen sich.
Ja. Ich glaube, dass diese erste Geschichte hat in der auf diese Weise nur funktioniert, weil das genau die Geschichte war, die ich erzählen wollte. Dieses verschwundene Kindermädchen, also einfach nur Babysitter, also jetzt nicht so toll, großbürgerliche Verhältnisse. Also mein Babysitter, das war die Ingrid Siebmann und die ist dann ja beim 2. Juni bei der RAF gelandet. Und da verband sich, glaube ich, eine bestimmte Verliebtheit mit einer politischen Energie, sowohl auf ihrer Seite, die ist ja auch über die Liebe beim 2. Juni gelandet. Und ich war sicherlich, als ich 4 war, in mein 16-jähriges Kindermädchen extrem verliebt, weil die so eine wilde Nummer war und eigentlich Schauspielerin werden wollte. Und dadurch hat sich auch vermittelt, dass erotische Energie und politische Energie etwas miteinander zu tun haben. Und das ist, glaube ich, in dem Roman.
Ich selbst bin eingestiegen mit dem Roman Der Bibliothekar, das war schon 1998. Damals war ich frisch gebackener Literaturredakteur und war schwer beeindruckt, wie eigentlich alle Kollegen. Sie haben sich relativ schnell etabliert als Autorin, oder sieht das nur so von außen aus? Also mit dem ersten Roman ging es los, jetzt mittlerweile ist der 9. erschienen, also plötzlich waren Sie Schriftstellerin.
Ja, plötzlich war ich Schriftstellerin. Naja, ich meine, Schreiben ist ja auch was Schönes. Und ich glaube, dass mich als Schriftstellerin immer über Wasser gehalten hat, dass ich die Zeit am Schreibtisch so liebe und dass ich im Grunde mit dem Betrieb nicht so viel zu tun habe. Weil es ja, wenn ich mit einem Betrieb was zu tun habe, ist es immer noch der Theaterbetrieb mehr, weil das auch eine ganz völlig anders funktioniert als der Literaturbetrieb. Und ich denke sogar, dass diese Zweigleisigkeit mir ganz oft das Leben gerettet hat, dass ich sagen konnte, okay, das ist irgendwie, wird das nichts. Jetzt gehe ich mal wieder schnell an den Schreibtisch. Und dann habe ich aber am Schreibtisch ganz schnell die Sehnsucht bekommen nach der Theaterkantine.
Das war ja dann doch eine Zeit lang eine Parallelexistenz, ne?
Ja.
Also bis 1998 genau. Lief es Coronel.
Genau.
Und das waren ja dann schon 7, 8 Jahre. Mhm. Warum war denn eigentlich die Coronel-Zeit dann zu Ende? Haben Sie sich dann entschieden oder ist die Truppe auseinandergegangen? Oder
ja, ich habe es aufgelöst und gescheitert, sagen wir mal, bin ich eigentlich am Berliner Ensemble. Also das war, ich bin über Martin Wuttke und Karl Hegemann damals.
Schauspieler.
Der Schauspieler und damals Intendant am Berliner Ensemble. Ja, richtig. Genau, ganz kurz bin ich da hingeraten und habe gemerkt und habe einen Teil meiner Kompanie mitgenommen und habe gemerkt, dass in dieser sehr DDR geprägten Struktur wir als freies Westberliner Theater, und da sind wir im Grunde wieder beim Anfang, überhaupt nicht existieren können. Dass wir uns noch nicht mal verständigen können, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Und da hatte ich einfach dann keine Kraft mehr und habe das aufgelöst.
Da waren Sie aber schon wer als Schriftstellerin in der literarischen Welt. Sie haben einmal ironisch gesagt, im Grunde schreibe ich Liebes- und Heimatromane.
Ja.
Was ist denn das für eine schöne Verknüpfung?
Naja, das ist, wenn man Leuten erklären soll, was man denn eigentlich schreibt. Und dann habe ich die kleinste gemeinsame Vielfache von allen Leuten, also jetzt dann völlig egal, ob ein Literaturprofessor oder meine Oma, da ist so etwas, wo alle sich so mit eigenen Erinnerungen und mit eigenem Wissen einfügen können. Und Heimatroman kann natürlich ein Groschenroman sein, aber es kann auch etwas ganz anderes sein. Es kann auch was Hochaktuelles sein.
Das Stichwort Heimat. Werden wir uns merken für später. Wer erzählt, hat eine Frage. Auch ein schöner Judith Kuckert-Satz. In diesem Frühjahr ist ein neuer Roman erschienen von Ihnen. Kein Sturm, nur Wetter heißt er. Hat er auch mit einer Frage begonnen?
Ja, eigentlich mit zwei, einer Behauptung und einer Frage. Die wichtige Frage, wo sind meine Erinnerungen, wenn ich sie nicht habe, ist, glaube ich, die wichtige Frage dieser Protagonistin. Und mit der steckt sie, glaube ich, auch die anderen Leute an, die mit ihr leben müssen, auch die, die sie lesen müssen. Und die andere Frage, ja, ist vielleicht auch eine Frage. Ich bin oder wir sind, was wir vergessen haben. Kann man ja auch mit Fragezeichen sprechen.
Der Romantitel, der ist schon allein originell. Noch vergnüglicher liest man ihn, wenn man gleich zu Beginn erfährt, dass dieser Sturm eine Person ist. Nämlich ein Mann namens Robert Sturm, den eine Frau am Flughafen Tegel erspäht und anspricht. Sie ist die zentrale Figur, die Erzählerin. Wie sind Sie auf diese Frau gekommen? Wer ist das?
Das habe ich mich auch oft, also wer das ist, habe ich dann mir, ihre Persönlichkeit habe ich mir eigentlich erschrieben. Das ist ja so ähnlich wie bei Susan Sontag, die sagt, ich schreibe, damit ich weiß, was ich denke. Also ich habe gar nicht so viel Muster, die ich dann am Anfang des Schreibens habe und die ich dann während ich schreibe erfülle, sondern eigentlich schält sich die Figur aus der Sprache. Ich versuche am Anfang einen Ton, den sie hat. Und da muss ich ziemlich lange suchen und den finde ich dann vielleicht irgendwann. Und es könnte sein, wenn ich mich jetzt mal selber im Verdacht habe, es könnte sein, dass ich irgendwann am Flughafen Tegel von hinten eine Frau gesehen habe, die in diesem Café sitzt, auf dem Stuhl und offensichtlich auf niemanden wartet und offensichtlich auch nicht fortfliegen wird, weil sie kein Gepäck hat, gar kein Gepäck. Und dass diese Frau von hinten, der ich jetzt in meiner Erinnerung, die ich vielleicht nicht habe, einen bestimmten Mantel anziehe, dass die dann zur Protagonistin wurde.
Die Frau ist 54 Jahre alt. Interessante Zahlenspiele sind in diesem Roman vorhanden. Sie entwickeln dann ihre Biografie. Mit 18 verliebt sie sich in einen Mann, der doppelt so alt ist wie sie, nämlich 36. Als sie 36 Jahre alt ist, hat sie den zweiten, der genauso alt ist wie sie. Und jetzt ist sie aber 54 und verguckt sich in diesen Robert Sturm und der ist wieder 18 Jahre jünger, also 36. Kamen Sie auf diese Zahl 18? Wollten Sie mit der spielen oder hat sich das so ergeben?
Also ich bin, glaube ich, eher auf die Zahl 36 gekommen. Also weil die Männer immer 36 bleiben, wo die Frau wirklich von 18 über 36 zu 54 geht. Ich fand diese Konstante, also ein Objekt des Begehrens in seinem Leben zu haben, wo man den Bildtitel 36 drunter schreiben kann. Also alle Männer haben den gleichen Nachnamen. Die heißen alle 36 mit Nachnamen. Und auf die fährt sie immer ab. Also was immer das ist, sicherlich ist es auch ein bestimmter Wunsch, eine Konstante im Leben zu haben.
Sie haben der Frau einen Beruf gegeben. Sie ist Neurobiologin. Und in diese Sphäre, wie ich dann später erfahren habe, haben Sie selbst, Frau Kuckert, reingeschnuppert während eines Schriftstellerpraktikums, nämlich an der Uniklinik Heidelberg in der Neurobiologie, also Hirnforschung.
Ja,
so.
Ja.
Das heißeste wissenschaftliche Eisen aktuell. Wie sind Sie denn da hingekommen, Schriftstellerpraktikum halt in der Neurobiologie?
Naja, wir waren 10 in der Klasse, die dann ausgeschickt wurden.
10 in der Klasse?
In der Klasse, also in der Klasse waren noch in der Schulklasse der alternden Schriftsteller, also der Daniel Kehlmann, Viktor Jerofejew, Tim Parks.
Ach.
Und wir waren 8 Männer und 2 Frauen und wurden dann vom Deutsch-Amerikanischen Institut eigentlich ein bisschen in den Hintern getreten, rauszufinden, ob die harten Wissenschaften, Zitat, nicht eine andere Metaphysik brauchen, einen metaphysischen Ansatz. Und so wurden wir ausgeschickt. Und jeder durfte sich im Fachbereich.
Das war sozusagen die Ausschreibung des Projekts. Und dann
es war nicht ausgeschrieben, man wurde angesprochen.
Ach, interessant.
Ja, nach welchen Kriterien noch? Also wie ich da reingeraten bin, weiß ich überhaupt nicht. Also die anderen hatten ja wenigstens noch, also Humboldt-Bezüge oder so. Ja, gut. Ich habe dann mir überlegt, weil ich auch dachte, was mache ich denn? Ich war immer schlecht. Ich war schlecht in Mathe, ich war schlecht in Physik. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, naja, Neurobiologie ist vielleicht doch noch etwas, weil es hat doch was mit Identität zu tun und mit Unsterblichkeit und wo ist die Seele? Dann dachte ich, lauter Wörter, mit denen ich umgehen kann. Neurobiologie. Und so bin ich dann da gelandet.
Es gibt so ziemlich harte Passagen in diesem Roman mit Labormäusen. Da habe ich mich richtig gegrault und gleichzeitig gedacht, wo weiß sie das eigentlich? Jetzt weiß ich es ja natürlich. Aber das heißt, sie haben da wirklich so bei Experimenten teilgenommen und sich dazugeguckt, mit den Leuten gesprochen. Und was war das denn so für eine Atmosphäre?
Die waren, die Leute waren alle so unter, also waren alle noch keine 40, diese jungen Biologen. Sehr international besetzt, weil auch die Leiterin ungefähr 5 Sprachen fließend spricht. Hannah Monnier, Frau Professor Dr. Hannah Monnier, eine ganz wunderbare Person, die auch aussieht wie eine Tänzerin übrigens. Und das waren Leute von einem, komisch, wenn Sie das jetzt fragen, das erste Wort, was mir einfällt, ist von einer ganz großen Forschereinsamkeit. Die waren zwar noch jung, aber die hatten alle so eine seltsam einsame Aura.
Tatsächlich?
Oder Aura der Einsamkeit. Das hat mich verblüfft.
Warum? Weil sie so alleine sind mit ihrer Arbeit? Weil sie niemand versteht? Oder
ja,
was glauben sie eigentlich?
Ja, die haben natürlich Fachgespräche, sich ausgezeichnet. Sehr großer Konkurrenzdruck in den Teams. Und so, ich habe das manchmal an dem Bezug zu den Mäusen festgestellt. Also wie gern die auch noch nachts, muss man ja auch, um zu gucken, wie die Kurven, die Hirnkurven laufen. Aber mit was für einer Zärtlichkeit, die mit diesen Mäusen umgehen, die sie ja im Grunde, wenn man es mal beim Namen nennt, quälen.
Weil Sie gerade von Einsamkeit sprechen, es liegt so eine Grundmelancholie, würde ich es nennen, über dem gesamten Text. So, die Liebe kommt, die Liebe geht und was bleibt denn davon und an was erinnert man sich? Man kann nichts dagegen machen, verdammt nochmal, so sagt einer jener Männer von dieser Frau an einer Stelle. Und sie finden dafür aber eine Sprache, Frau Kuckert, die ja zum einen so total straight und bodenständig ist. Die Frau hat auch was extrem Cooles, ne? So in ihrer Natur. Und dann aber ist es wieder so unglaublich poetisch und zart. Ich habe mir bestimmt ein Dutzend Lieblingsstellen rausgeschrieben damals, als ich ihn las. Wie einen zögerlichen Hasen hob er sie aus dem Nest, heißt es bei der ersten Liebesgeschichte. Bei diesem Satz, da war ich gleich verliebt in diesen Text. Wie zart und fein ist das denn, habe ich gedacht. Wie war es, diesen Ton zu finden? Also auch gerade mit dieser Neurobiologin, ne?
Ja, gerade mit der Neurobiologin, von der man ja denkt, dass die eine ganz andere Sprache spricht und ganz andere Art zu denken hat, weil die Gehirnströme ja wahrscheinlich bei der auch anders laufen. Aber ich wollte ihr gerne diese, wie soll ich das sagen, auch diese Form von Reichtum, also ich wollte ihr gerne diese Sprache auch geben. Also ich glaube, dass natürlich keine Neurobiologin beim Anblick von Mäusen, die einen Mikrodrive im Gehirn implantiert haben, an einen zögerlichen Hasen denkt, den man aus dem Nest hebt, oder vielleicht doch. Vielleicht ist das gerade die Tür, die sich dann öffnet beim Anblick von ganz anderen Zusammenhängen.
Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Aus dem Fliegenden Robert zitieren Sie an einer Stelle das schöne Gedicht von Heinrich Hoffmann aus dem Struwwelpeter. Die Kritik jedenfalls war hin und weg. Ich glaube, es ist auch ein schöner Erfolg geworden beim Publikum für Sie, Frau Kuckert. Das ist jetzt schon Ihr 9. Roman. Das dazwischen und vermutlich auch währenddessen Ihre Arbeit als Dramatikerin und Regisseurin aber doch immer weiter lief. Von diesen Projekten wollen wir gleich hören. Zunächst aber das nächste Lied aus Ihrer Wunschliste. Die Fehlfarben, die Düsseldorfer Band aus den 1980ern mit ihrem wohl größten Hit Geschichte wird gemacht, es geht voran. Was hat es denn damit auf sich?
Na, ich habe die Fehlfarben schon gehört, als sie noch Mittagspause hießen.
Das, die Punks.
Und, ne? Als da die Punks waren und im Ratinger Hof auftraten, wo das Bier unter der Tür herfloss. Also es gibt ein Heimatgefühl, was die Fehlfarben oder die Mittagspause betrifft. Und die gibt es ja immer noch, die treten ja immer noch auf in ähnlicher Besetzung. Und einer von denen kommt auch aus Schwelm, der an der Bassgitarre, der kommt aus Schwelm, also da, wo ich auch herkomme. Und das war ja auf diesen Demos, die in der Zeit, also in den 80er Jahren, ganz viel aufgrund von Hausbesetzungen auf der Straße waren. Da bin ich habe damals auch mit Häuser besetzt und da bin ich, war das immer das Lied, wo vor allen Dingen der schwarze Block immer anfing, nach vorne zu preschen. Und dann wir anderen, die so ein bisschen lahmarschiger waren, auch.
Die Fehlfarben hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen auf Wunsch von Judith Kuckert, die Schriftstellerin, ist unser Gast. Jenseits der vielen Bücher, Frau Kuckert, gibt es, kann man wirklich sagen, ähnlich umfangreiches, dramatisches Werk. Die 17 Produktionen von Scoronel, der Tanzkompanie, nehmen wir jetzt mal weg, aber es sind wirklich 13 Theaterstücke entstanden, die Sie meist als Regisseurin, also so habe ich gezählt.
Ja, das wird stimmen, aber ich habe es nicht gezählt.
Die Sie selbst inszeniert und choreografiert haben. Wie verteilen Sie das in Ihrem geistigen Haushalt, Romane und Stücke schreiben und inszenieren? Geht das Hand in Hand?
Das geht im geistigen Haushalt ganz gut Hand in Hand, aber es geht arbeitstechnisch natürlich überhaupt nicht Hand in Hand. Also ich kann nicht morgens einen Roman schreiben und nachmittags proben, das geht überhaupt nicht. Also da werden das wird schon extrem getrennt. Also es gibt dann eine bestimmte Zeit, wo es überhaupt keine Theaterarbeit gibt und die aber mich dann, die Freude auf die nächste Theaterarbeit beschleunigt dann vielleicht manchmal auch den Schreibprozess. Und zwar nicht als Zeitdruck, sondern einfach als ein ganz schöner Beschleuniger, das ist ganz gut.
Und Ihre Stücke sind auch oft politisch und zeitgenössisch, gesellschaftlich. Im vergangenen Sommer haben Sie in Ihrer Heimatstadt Schwelm 1 inszeniert. Da, wo ich herkomme, sind die Menschen freundlich. Erzähltheater von Judith Kuckert für alle, die Heimatexperten sind oder es noch werden wollen. Ganz moritatenhaft dieser Titel, wunderschön. Was war denn das für ein Stück?
Das ist ein Stück, das meine Heimatstadt Schwelm haben wollte, weil ich schon mal ein ähnliches Stück probiert hatte oder gemacht hatte, auch ein Erzähltheaterstück im Dorf meiner Großmutter. Das, ich glaube, extrem, ich glaube sogar fast fasziniert, kann man sagen, hat damals die Leute aus Schwelm, die in Wilberdessen, Ostwestfalen, dieses andere Stück Heimaten gesehen hatten, dass es so ein gemischtes Ensemble war. Also es gab professionelle Schauspieler wie Bibiana Beglau, die da mitgemacht haben, aber es gab auch Leute, die nach Wilberdessen gekommen waren, aus Syrien oder Sibirien oder aus Angola oder dem Sudan und dort jetzt lebten und dort behaupten mussten, wir leben jetzt hier, wann kann das Heimat werden? Und Leuten, die dort geboren waren und nie weggekommen waren. Und ich habe da einfach eine total gemischtes Ensemble gehabt, das erzählt hat, was für sie Heimat ist. Und das ist auch ein im Grunde so eine Art wie so ein Passionsspiel gewesen. Es ist wir sind durchs Dorf gewandert, haben bestimmte Stationen gehabt und waren am Schluss in dem leerstehenden Schloss mitten im Ort, wo wir dann unser großes Finale hatten. Und das war das bisher einzige Theaterstück von mir, wo ich die Leute habe weinen sehen. Und das finde ich ganz,
ganz, ganz... Ich wollte gerade fragen, wie kam das denn an bei den Schwelmern?
Ganz, also die Schwelmer haben es dann, glaube ich, auch genommen, weil die Wilberdesser geweint haben. Ich glaube, das war die Logik. bei den Schwelmern, es gab ein ganz großes Misstrauen aus der Stadt, warum ich denn das jetzt mache, und ich sei doch weggegangen aus der Stadt und ich hätte doch überhaupt keine Ahnung, was Heimat ist, wenn ich Schwelm verlasse. Mhm. Also eine sehr konservative Haltung.
Aber Sie
Haltung.
Sagten vorhin, die Schwelmer hätten Sie gefragt, dieses Stück zu schreiben.
Ja, das war aber dann, das war die Bürgermeisterin und ach, das Kulturamt und
ach
so.
Ach so, die haben das sozusagen offiziell bei Ihnen gefragt.
Okay. Als Auftrag.
Aber dann die Reaktion der Schwelmer war erstmal, was soll...
Die Schwelmer Bevölkerung, was will die denn
was
jetzt?
Was will die denn jetzt
was
wieder hier?
Die denn jetzt hier? Ihre Familie wohnt ja noch nicht mal mehr hier, das liegt aber daran, dass
wie haben Sie denn solche Reaktionen mitgekriegt, weil Sie da waren, zu Besuch waren oder hat man das Ihnen erzählt?
Ja, ich habe sogar richtig schlimme Briefe gekriegt. Also ich habe Drohbriefe gekriegt und unter anderem habe ich eine Postkarte bekommen aus Schwelm. Da stand hinten nur drauf, bitte hier nicht.
Und war das, weil die Leute schon wussten, hier wird hier geht es um Heimat, hier werden Flüchtlinge oder Immigranten auf die Bühne kommen oder mitspielen, meinen Sie das?
Ich glaube, das war einer der Gründe. Also es war einmal meine Person, die weggegangen ist aus der Stadt, und es waren die Personen, die in die Stadt gekommen sind, zum Beispiel ein Junge aus Afghanistan, aus Kabul, der auf der Schule, auf meinem ehemaligen Gymnasium jetzt gerade versucht, Abitur zu machen. Ein ganz, ganz toller Typ eigentlich. Und überzeugt worden sind sie nur durch das, was dann passierte. Mhm. Also das hat wirklich so eine richtige Kehrtwende gemacht. Sie waren richtig, richtig begeistert danach. Auch die schärfsten Kritiker waren.
Ich meine, so dieser Begriff Heimatexperten im Titel, das ist ja auch ein politischer Stich natürlich, ne, gegen alle, die derzeit so die deutsche Heimat gepachtet haben oder sehen wollen und unsägliche Adjektive wie völkisch wieder rehabilitieren. Ich meine, da geht auch Ihnen als Heimatexpertin ziemlich der Hut hoch, ne?
Ja, natürlich. Und natürlich sind auch Leute, die ihre Heimat verloren haben, sind für mich ganz andere Heimatexperten, weil in dem Verlust natürlich eine ganz andere Beschreibung von Heimat möglich ist, als in dem, ich sitze hier, wo ich immer gesessen habe. Also das ist ja einfach nur breit, das ist nicht Heimat.
Ich meine, es ist interessant, was Sie sagen über die Reaktion. Ich meine, das Theater hat gerade in den letzten Jahren, glaube ich, als die Kunstform für diese Debatte, für diese zeitgenössische, soziale, politische Debatte erwiesen. Auf der Bühne, auf allen Bühnen wird die Problematik reflektiert. Da kann man sagen, toll, die Künstler, die Kunst reagieren. Aber ich habe vor einiger Zeit auch so in der Theaterrezension den Satz gehört, ach ja, natürlich müssen wieder Flüchtlinge auf die Bühne gezerrt werden und ihre Geschichte erzählen. Und dachte ich, oh, kippt das jetzt schon wieder sozusagen? Das ist schon so eine Art Klischee wird, aber wenn Sie haben es ja gar nicht auf dem Theater gemacht, sondern in der Stadt selbst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Trick, ne?
Ja, also ich glaube, man muss genau gucken, welches Setting man wählt. Und das war wirklich wieder in der Stadt und da war es am Ende im Rathaus, und das ist so ein altes, verratztes Rathaus aus den 60er Jahren, und da haben wir das im Sitzungssaal gemacht, und wir alle, also da war auch wieder zwei Schauspieler dabei, Hans-Dieter Knebel und seine Tochter, der ist Burgschauspieler, und ich, und es gab einen längeren Text von mir, und dann waren eben die Heimatexperten mit dabei und ein Clown. Und dieses Rathaus ist so konstruiert, dass man an einem Tisch sitzt, an einem runden Sitzungstisch, und jeder hat ein eigenes Mikrofon. Und wenn er sich zu Wort meldet, besser konnte man sich kein Bühnenbild ausdenken, drückt er auf ein Knöpfchen und sagt das, was er sagen will, ins Mikrofon und schaltet wieder ab. Das ist da, wo in der Stadt Politik gemacht wird. Und an diesen Mikrofonen saßen jetzt ganz andere Leute.
Wie entwickelt man so ein Stück? Ich meine, haben Sie sich das zu Hause ausgedacht und dann sind Sie nach Schwelm gefahren und dann sind rumgelaufen und so könnte man es machen? Oder was war, also ich kann es mir so schlecht vorstellen, wie sowas entsteht im Kopf.
Der Text ist, ein großer Teil des Textes ist von mir, hat natürlich mit Schwelm und mit Heimat und all diesen Dingen zu tun. Das größte Problem, komischerweise, in dem Dorf meiner Großmutter Wilberdessen, 3000 Einwohner, da gab es das Problem nicht. Da wollten alle sofort mitmachen und hatten auch sofort eine ganz große Begeisterung dafür. In Schwelm, eine mittelgroße Stadt von 20.000 Einwohnern, wollte am Anfang keiner mitmachen, weil alle Angst hatten. Also ich habe gemerkt, dass diese mittelgroße Kleinstadt einen ganz, ganz anderen sozialen Druck ausübt als ein Dorf. In einem Dorf leben die Leute zusammen, irgendwie auch, wenn sie nicht zusammengehören. Das funktioniert anders. Und in dieser Kleinstadt hatten alle Angst, alle, sich zu blamieren, vor allen Dingen die Schwelmer, die älteren Schwelmer, die ich gefragt habe, sich zu blamieren, etwas von sich preiszugeben und was soll denn dann mein Nachbar sagen? Das war viel, viel schwieriger als in Wilberdessen.
Und wie haben Sie dann Leute gefunden?
Ja, ich bin in die Schule gegangen und habe mit der Direktorin gesprochen, die nicht aus Schwelm kommt, die kommt aus Bremen und es ist eine Tochter von der, ist eine Freundin von der Tochter von Franz Josef Degenhardt, ganz lustig. Also auch beide linke Vergangenheit. Und habe sie gefragt und sie hat mir dann Schülerinnen und Schüler vorgestellt, die sofort mitmachen wollten. Und die haben dann ihre Mutter oder ihren Vater mitgebracht.
Das ist natürlich clever, ja.
Und ich habe dann als alteingesessene Schwelmer habe ich dann einfach meine alte Ballettlehrerin, die eine Rampensau ist, gefragt und die hat sofort mitgemacht. Und durch ihre Hände sind all die Honoratiorentöchter gegangen. Also sie hat natürlich ein ganz klares Bild von dieser Stadt auch. Ne?
Wie war das denn für Sie selber, da wieder zurückzukehren?
Ach, das ist schon okay. Es hat nicht mehr das, was es 10, 15, 20 Jahre nach dem Weggehen hatte. Dann kriegte die Stadt so eine komische Patina. Ja. Also weil eigentlich immer nur die Kindheit sich über alles legte, was ich mir anguckte. Es hatte jetzt was sehr Pragmatisches.
Und da brechen wir noch einmal mit Musik. Judith Kuckert mit der, wie ich finde, ja einfach bezwingenden Stimme von Marianne Faithfull. Den Rolling Stones Klassiker As Tears Go By hat sie interpretiert. Und das spielen wir jetzt für Sie. Warum denn?
Ja, wegen dieser, eigentlich wollte ich Broken English vorschlagen.
Das war, glaube ich, ihr größter Hit. Der ist aber auch so klasse, ja. Driving in a Sports Car in Paris.
Ja. Wegen dieser Stimme, weil in dieser Stimme, die muss eigentlich gar nichts machen. Da ist alles, das Leben ist in der Stimme drin. Und da ich so jemand, so ein Tonabnehmer bin und so auf Ton abfahre, den jemand hat, wenn er spricht, wenn er singt, finde ich die einfach großartig.
As Tears Go By, Marianne Faithfull für Judith Kuckert, unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Als Sie Schriftstellerin wurden, Frau Kuckert, in den 1990er Jahren, wir hatten es ja gerade eben auch von Engagement, von Politik mit der Literatur, mit der Kunst. Da in den 90ern, da war dieses Thema Literatur und Politik schien so völlig passé zu sein. Ne? Man hatte so das Gefühl, so eine ästhetizistische Phase, so hedonistische junge Schriftsteller und im Hintergrund hörte man so die alten Granden kranteln, so Martin Walser und Günter Grass. Mein Eindruck ist, dass das sich inzwischen geändert hat. Und zwar merklich. Geht Ihnen das auch so? Dass doch wieder Schriftsteller sich einmischen, wie man so sagte früher.
Ja, und sich einmischen und zwar nicht auf so eine mehr oder minder parteipolitische Art, sondern mit dem, was sie können. Und ich glaube, dass das eigentlich ein richtig guter Weg ist. Also was ich vorhin, glaube ich, auch schon mal sagte, dass die erstmal primär poetische Qualität von Schriftstellern, also ich spreche jetzt so von so Leuten wie Jenny Erpenbeck und so, dass sie das benutzen können, ohne ihr Terrain zu verlassen. Trotzdem, wer war denn das? Einmischung, gab es doch mal ein Buch. Rosanna Rosanda, Einmischung.
Oh ja, ne? Also ohne, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf.
Ja, ja. ich komme jetzt auch nicht mehr drauf, ist egal, dass diese Einmischung auch eine andere Kraft hat, weil sie sich nicht anpassen muss an Statuten der SPD, sondern auf eine radikal subjektive Art und sich einmischt und dazu auch stehen kann.
Und meinem Blick nach sind sogar die Frauen ja federführend. Also ich habe an Zwischentöne Gäste der letzten Jahre gedacht. Das waren Eva Menasse,
ja.
Julie C., Thea Dorn, mit denen war über diese Dinge zu reden. Die wollten über diese Dinge reden, ja. Über ihre Essays, über diese Arbeit. Da würden Sie sich einreihen, glaube ich, Frau Kuhn.
Ja, obwohl ich keine Essays schreibe. Mhm. Also ich würde mich nicht ganz einreihen, weil, also ich finde, also gerade Julie C., ich meine, da kommt natürlich auch so ein Hintergrund als Juristin hinzu, wo sie mit einem ganz anderen auch Vokabular und Handwerkszeug in so eine Debatte gehen kann, was ich wahrscheinlich auf diese Weise nicht kann. Eva Menasse mit ihrer speziellen Biografie ist auch noch was anderes. Und Thea Dorn ist einfach für mich auch neben dem Schriftstellerinnensein einfach eine geniale Rhetorikerin.
In dem Zusammenhang ist mir ein älteres Interview mit Ihnen aufgefallen, Judith Kucker, 2006 im Spiegel, wo Sie an einer Stelle gesagt haben, ja, so unsere Generation ist ja in diesem Bewusstsein sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit aufgewachsen und dass das so bleibt. Und jetzt würde man allmählich merken, ja, von wegen.
Mhm.
Hat diese Generationfrage, ist das für Sie wichtig irgendwie, dass man sagt, ja, aus dieser Zeit kommt man und aus dieser Zeit einfach muss man die Parameter entwickeln, auf die man jetzt auf diese Verhältnisse schaut?
Ich glaube ja, ich glaube, das ist immer noch wichtig. Und ich finde ja auch, dass also so diese Generation plus minus 60, das sind ja die Babyboomer. Mhm. Und es hat auch was mit dieser Generation zu tun, dass vielleicht wir uns zu spät eingemischt haben und zu spät bemerkt haben, wo der Zug hinfährt. Und dass ich jetzt auch einfach sagen würde, klar, ich habe in vielen Dingen vielleicht auch persönlich versagt, aber ich habe im Grunde auch als Mitglied einer Generation mit einer Zeitgenossenschaft, also mit einer bestimmten Zeitgenossenschaft, die mir nicht immer klar war, dass ich nicht nur Zeit genieße, sondern vielleicht auch eine Verantwortung für die Zeit habe, die ich da lebe. Da würde ich mich schon in so eine Generation einreihen wollen und würde gern mit den anderen darüber reden.
Judith Kucker, Sie haben ja schon verraten, was als Projekt im nächsten Jahr bei Ihnen ansteht. Es trägt den schönen Titel »Die Erde ist gewaltig schön, doch sicher ist sie nicht« und es soll Skoronell Reloaded sein. Das heißt, Sie haben die alte Truppe wieder zusammengetrommelt, oder wie
muss man das verstehen? Die hat sich selber zusammengetrommelt, die wollten das machen. Also ich meine, ich habe es mal irgendwann, wir haben uns getroffen, ich habe das dann so in die Runde geworfen und plötzlich wollten alle, weil das natürlich eine bestimmte Zeit im Leben, es gibt ja so Zeiten, die prägen einen mehr als andere und das war eben diese 80er-Jahre-Zeit, die uns alle extrem geprägt hat und ich denke auch, das ist Skoronell so ein Großfamilienfeeling gehabt hat. Und aus dieser Zeit heraus hat sich auch so eine Energie gehalten, mit der die meisten von uns, also von den Skoronell-Leuten heute noch leben. Aber es ist eine Energie oder auch eine Fähigkeit, die sich jetzt nicht unbedingt in Geld umgerechnet hat. Und wir sind alle, und das ist wieder eine Generationengeschichte auch, zwar in einer sehr sicheren Jugend und Wirtschaftswunderkinder und all sowas sind wir groß geworden, aber mit dem Beruf, den wir damals hatten.
War das prekäre Situation,
absolut,
ne?
Ja. Sind wir jetzt, das war damals prekär, da hat es uns nicht gestört und jetzt wird es ganz brenzlig. Da ist prekär noch fast zu schwach, das Wort.
Gerade der Tanz hat uns zu den Zeitgenossen gemacht, die wir heute sind, heißt es im Exposé zu dem Projekt. Da sind wir wieder beim Tanzen lebenslang, ne?
Ja, und wir sind doch wieder bei der Generationenfrage. Ja. Also wo solidarisiere ich mich auch und wo denke ich, wo lässt sich meine politische Haltung auch formulieren?
Aber gerade fällt mir ein, wie Sie vorhin sagten, na, mit 35 ist meistens Schluss. Also jetzt sind alle Protagonisten, würde ich mal sagen, so well over 50. Ne? So
bis, na, die jüngste ist 48 und die älteste ist 69.
Und was heißt das dann? Geht er dann trotzdem auf die Bühne?
Natürlich gehen wir auf die Bühne.
Und was wird dann getanzt?
Ja, das denkt man dann. Ja, ja, da kommt der Herr Scholl und guckt, ob wir alle Spagat können.
Oh, ja, jetzt kriege ich es aber nochmal ab.
Nee, nee, das wird... das, ich meine, es wird getanzt und zwar mit einer ganz bestimmten, unter einer ganz bestimmten Prämisse. Es gibt, was der Körper erinnert. Und was der Körper erinnert, ist ja nicht nur eine Bewegungsfolge, sondern warum er diese Bewegungsfolge an diesem Punkt erinnert und wie sich das mit der Biografie verknüpft.
Unser Gespräch muss leider jetzt schon zu Ende gehen, Judith Kuckert. Es hat einige Zeit vor dieser Sendung stattgefunden, muss man an dieser Stelle mal sagen, weil Sie am heutigen Datum nämlich schon in London sein werden für 2 Monate. Was machen Sie dort? Denn das Grenelle-Skript entwerfen oder was haben Sie vor?
Naja, ich bin da an einer Uni, Queen Mary, lebe da auf dem Campus. Weihnachten werde ich vielleicht die Einzige sein, die dann über den leeren Campus läuft, weil da sind alle Studenten weg. Und ich habe ich werde an diesem Skoronell-Skript arbeiten. Vor allen Dingen werde ich mir überlegen, welche Aufgaben, Improvisationsaufgaben, mit welchen Aufgaben wir in die ersten Proben gehen werden.
Wann ist denn so der Zeitrahmen?
Wir wollen 20 anfangen zu probieren und ab 21 gucken, dass wir so viel wie möglich spielen können. Und ich fange vielleicht mit einem neuen Text an.
Und English Christmas, vielleicht Covent Garden? Am Heiligabend vielleicht ein Ballett?
Vielleicht.
Judith Kuckert, schönen Dank für den Besuch bei uns.
Gerne.
Musikalisch schließen wir auch Englisch. Und zwar klassisch Barock mit Henry Purcell und seiner Oper Dido und Aeneas. Die Arie der Dido haben sie sich gewünscht. When I'm Laid in Earth. Sagen Sie uns noch ein Wort dazu?
Ja, das habe ich. Ich kannte das schon ganz lange. Es ist eine der Musiken, bei denen ich immer weinen muss. Ich kann nichts machen, das ist so. Und ich habe das mal, es ist jetzt, glaube ich, eine andere Aufnahme, einmal gehört in einer Aufnahme, da hat eine sibirische Sängerin das gesungen, ohne jede Kunstanstrengung. Und das war großartig.
Und jetzt singt Sonja Jontscheva. Und damit verabschieden sich diese Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche empfängt meine Kollegin Marietta Schwarz den Theaterregisseur Bernhard Stengele. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne, hoffentlich entspannte Weihnachtstage, ein frohes Fest. Ich bin Joachim Scholl, wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Bis dann.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.